Wir präsentieren die dritte Staffel. Sechsmal Tschechien, ein Podcast, sechs Folgen, sechs Themen. Wie tickt das Land? Wie gestaltet sich die Parteienlandschaft in Tschechien? Warum bekommt die Arbeitsmigration eine immer größere Bedeutung? Was sind die Pläne für den Atomausbau? Und wie steht es um die Gesundheitsversorgung in Tschechien? Wir bieten einen Einblick in die aktuellen politischen Debatten, ab dem 23. April überall da, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
Nach der politischen Wende von 1989 etablierte sich recht schnell ein demokratisches Parteiensystem in Tschechien. Doch dieses hat sich in den folgenden mehr als 3,5 Jahrzehnten stark verändert. Während es ab Mitte der 1990er Jahre zwei starke Blöcke gab, setzte ab 2010 eine Atomisierung der Parteienlandschaft ein. Es entstanden viele nicht klassische politische Gruppierungen. Mittlerweile wird das Parteiensystem dominiert von der Partei Anno des Oligarchen und heutigen Premiers Andrej Babiš. Warum aber kam es zum Zerfall des Zwei-Blöcke-Systems? Wohin sind die klassischen Linksparteien verschwunden? Was sind die Folgen der Flut neuer Parteien in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten? Und wie hat sich die Arbeit im Parlament angesichts von populistischen Strömungen inklusive der Partei Anno verändert? Dies sind einige der Fragen für die 5. Folge der 3. Staffel von Sechsmal Tschechien, einem Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Mein Name ist Till Janzer und ich habe die Folge gemeinsam mit Ivo Vacík vorbereitet. Marek Benda ist der dienstälteste Abgeordnete Tschechiens und sozusagen Parlamentarier der ersten Stunde. Der Politiker der heutigen Demokratischen Bürgerpartei, kurz ODS, war beim demokratischen Neuanfang 1989 dabei, weil er im Dezember des Jahres in den tschechischen Nationalrat kooptiert wurde. Das heißt, er wurde nicht gewählt, sondern ersetzte ein ausscheidendes Mitglied der Parlamentskammer. Der Hintergrund waren die Unruhen in den Gefängnissen im Land. Benda gehörte damals zu den Studierenden, die treibende Kraft in der samtenen Revolution gegen die kommunistische Vorherrschaft waren. Da er im Ausschuss zur Verteidigung unrechtmäßig Verfolgter engagiert war, fiel die Wahl auf ihn. So sei er am 23. Dezember 1989 erstmals an diesen Ort hier gekommen, erzählt der 57-Jährige in seinem Büro im tschechischen Abgeordnetenhaus.
Ich wusste damals überhaupt nicht, wo dieses Haus steht. Ich wusste auch nicht einmal, dass es so etwas wie den tschechischen Nationalrat gab. Man hatte von der Föderalversammlung gehört, die Gesetze erlässt. Aber bis ich hierher geschickt wurde, war mir der Nationalrat unbekannt.
Der tschechische Nationalrat war 1969 bei der Föderalisierung des tschechoslowakischen Parlamentarismus entstanden, mit einer Entsprechung auch im slowakischen Landesteil. Als sich der Staat dann 1993 trennte, wurde aus dem Nationalrat das heutige Abgeordnetenhaus. Das ist in Tschechien die untere Parlamentskammer, die mit dem Bundestag in Deutschland vergleichbar ist, während die obere Parlamentskammer der Senat eher dem Bundesrat entspricht. Während sein parlamentarischer Ersteinsatz überraschend kam, sah Marek Benda sein Mandat schon bald als sinnvolle Aufgabe an.
Mich haben immer die Regeln für die Verhandlungen interessiert. So habe ich für die ganzen Streikkomitees die Texte und die Sitzungsordnungen geschrieben. Deswegen bin ich dann in dieses Haus eingezogen, mit der Idee, die Vorstellungen der Revolution hier zu einem Ende zu bringen. Dass ich es letztlich von allen am längsten in der Abgeordnetenkammer ausgehalten habe, ist eher dem Zufall geschuldet, aber auch meinem Gefühl, dass es noch Dinge gibt, die bisher nicht zu Ende geführt wurden.
So erklärt Benda seine knapp 36-jährige Abgeordnetenkarriere, die nur von 2002 bis 2004 unterbrochen war. Tschechien galt viele Jahre lang als Vorbild des politischen Wandels in den Staaten des ehemaligen Ostblocks. Zunächst repräsentierte das Bürgerforum die Interessen jener Menschen, die das kommunistische System hinter sich lassen wollten. Es war die wichtigste Oppositionsbewegung. Und als solche trat es auch bei den ersten demokratischen Wahlen in der Tschechoslowakei im Juni 1990 an. Ladislav Zabada ist Politologe an der Metropolitan University in Prag und Co-Autor eines Standardwerks über das politische System Tschechiens. Er sagt:
Die Führung von der Bürgerforum versucht eigentlich, die erste demokratische Parlamentswahl als eine Art von Referendum organisieren. Auf der einen Seite Bürgerforum, auf der anderen Seite die Kommunistische Partei. Das hieß aber, dass wirklich fast alle ideologischen Strömungen in das Bürgerforum eingegangen sind.
Die Politologin und Soziologin Petra Guasti forscht ebenfalls zum politischen System Tschechiens. Sie ist an der Fakultät der Sozialwissenschaften der Prager Karls-Universität beschäftigt. Guasti sagt, dass die breiten antikommunistischen Bewegungen praktisch in allen Transformationsstaaten bald wieder auseinanderbrachen, so etwa auch die Solidarność in Polen.
Nach der Wende musste aus dem gemeinsamen Ziel, dem Ende des alten Regimes, ein Programm für Regierung, für Wirtschaftsreformen, für Institutionenumbau werden. Und da gibt's dann unterschiedliche Vorstellungen und Herausgehensweise, liberal-konservative, sozialliberale, bürgergesellschaftliche. Also der Zerfall war also weniger ein Scheitern als eine normale Transformation, eine revolutionäre Bewegung, würde man das politikwissenschaftlich nennen, in ein Parteisystem.
Neben dem Bürgerforum entstanden jedoch auch Parteien, die an historische Vorbilder anknüpften, wie die Sozialdemokratische Partei CSSD oder die Christdemokratische Union KDU, später KDU-CSL. Zu den neuen politischen Kräften gehörten ebenso die Grünen. Anders als in Deutschland konnten sie sich jedoch nie dauerhaft als relevante politische Kraft etablieren. Ihren größten Erfolg erreichten sie mit dem Einzug in die Regierung von Mirek Topolánek zwischen 2007 und 2009. Eine Besonderheit des tschechischen Parteiensystems blieb über Jahrzehnte die christdemokratische KDU-CSL. Obwohl sie meist deutlich unter 10% der Stimmen erhielt, war sie an zahlreichen Regierungen beteiligt und galt lange als eine der wichtigsten Koalitionskräfte des Landes. Schon im Februar 1991 spaltete sich die ODS vom Bürgerforum ab. Diese liberal-konservative Partei wurde von Václav Klaus gegründet, der anders als Tschechiens erster Staatspräsident Václav Havel von Anfang an für die Entstehung eines Parteiensystems war. Hinter diesem Konflikt stand auch ein grundsätzlicher Streit über die Zukunft der Demokratie. Während Havel auf eine starke Zivilgesellschaft setzte und Parteien eher skeptisch gegenüberstand, sah Václav Klaus gerade in einem klaren Parteienwettbewerb die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Die tschechische Politik folgte letztlich eher dem Modell von Klaus. Später zerfielen die Reste des Forums in weitere, aber kleinere liberale und konservative Gruppierungen.
Aber anders als andere kommunistische Parteien in Mittelosteuropa haben sich die tschechischen Kommunisten nicht reformiert.
So Guasti. Dadurch blieb die Kommunistische Partei in Tschechien über Jahrzehnte eine eigenständige politische Kraft. Sie war regelmäßig im Parlament vertreten, galt aber wegen ihrer fehlenden Reformbereitschaft für die meisten anderen Parteien als nicht koalitionsfähig. Dies bedingte in Tschechien eine besondere Entwicklung im Vergleich zu den anderen Transformationsstaaten der Region. Ladislav Zabada.
Sehr früh haben wir eine dominante politische Partei gewonnen. Es war die Demokratische Bürgerpartei. Die bekam in den Wahlen 92 ungefähr 30% von Stimmen. Und da existierte keine zweite größere politische Partei. Also die ODS hielt die dominante Position im System. Und das war schon problematisch, würde ich sagen. Also wir haben eine schwache Opposition beobachtet und das führte eigentlich auch zu einigen, ich würde sagen, Fällen in der Transitionsperiode, besonders diese schwache Kontrolle von der Regierung.
Erst ab 1996 veränderte sich das Kräfteverhältnis. 3 Jahre zuvor war Miloš Zeman zum Vorsitzenden der CSSD gewählt worden. Er gewann neue Wähler hinzu und saugte kleinere Parteien auf, die bei den Wahlen 1992 an der 5%-Hürde gescheitert waren. Dadurch entstanden 2 große Blöcke. Dazu sagt ODS-Politiker Bender.
Od té doby až do poloviny.
Ab da bis Mitte der Nullerjahre gründete sich hierzulande das Parteiensystem auf 2 große Subjekte, was das Land außergewöhnlich stabilisierte.
Auch Politologe Zabada hält das damalige Zwei-Blöcke-System für eine Stabilisierung Tschechiens. Petra Guasti erläutert die Unterschiede zwischen beiden Blöcken.
Die wichtigste Trennlinie war sozioökonomisch. Also es ging nicht darum, ob man Kapitalismus oder Kommunismus, sondern ob man schnelle Privatisierungen, Marktliberalisierung, niedrige Steuer, ein schlanker Staat baut oder ob man Wohlstandsstaat baut, stärkere Regulierung, sozialstaatliche Korrekturen, Arbeitnehmerrechte und einen aktiven Staat, der dem Bürger unter die Flügel greift, wann es wichtig ist.
Die Schwierigkeiten zeigten sich aber schon nach den Wahlen 1998, als sich die liberalen und konservativen Parteien nicht mehr zu einer Koalition zusammentun wollten. Zeman fand mit seinen Sozialdemokraten politisch weiter rechts keine Partner und hatte links davon eine Brandmauer aufgebaut. Denn 1995 hatte die CSSD bei ihrem Parteitag im schlesischen Bohumín den Beschluss gefasst, nicht mit extremistischen Parteien, darunter die nicht reformierten Kommunisten der KSČM, zusammenarbeiten zu wollen. Und so kam es zu dem sogenannten Oppositionsvertrag. Er hieß eigentlich Vertrag zwischen der tschechischen Sozialdemokratischen Partei und der Demokratischen Bürgerpartei zur Schaffung stabiler politischer Verhältnisse in der Tschechischen Republik. Die ODS saß zwar nicht am Kabinettstisch, tolerierte aber die Minderheitsregierung der CSSD und konnte über gemeinsame außenparlamentarische Ausschüsse faktisch mitregieren. Klaus und Zeman hatten damals im Übrigen das Ziel, das bis heute geltende Verhältniswahlrecht zum tschechischen Abgeordnetenhaus durch ein Mehrheitswahlrecht zu ersetzen. Diesen Misserfolg hält Marek Benda für eine vertane Chance.
Das grundlegende Ziel des Oppositionsvertrags war, dass wir eine gewisse Zeit zusammenarbeiten, obwohl wir uns spinnefeind sind, damit beim nächsten Mal wirklich der regieren kann, der nach britischem Vorbild gewinnt. Dieses Ziel war nicht zu erreichen und deswegen ließ sich der Oppositionsvertrag schlecht erklären, weil er nur noch wie eine Teilung der Macht wirkte.
Die Wähler straften beide Parteien in den Senatswahlen ab, sodass eine Reform des Wahlsystems blockiert war. Und das Verfassungsgericht kassierte auch noch den Rest, nämlich eine Neuaufteilung der Wahlkreise. Der Oppositionsvertrag veränderte aber entscheidend die politische Wahrnehmung in Tschechien, weil mit ihm die politische Opposition ausgeschaltet war. Die Folgen zeigen sich laut Petra Guasti bis heute.
Der Oppositionsvertrag wurde dadurch zu einem zentralen Bezugspunkt für spätere Anti-Establishment und populistische Mobilisierung. Viele der späteren Parteien der 2010er Jahren, wie Anno vor allem, konnten dann Bezug auf diesen Oppositionsvertrag als, würde ich sagen, Verrat der traditionellen Parteien gegenüber Wählern und als das erste Grund, warum sie dann was Besseres dem Bürger anbieten. Und da sie damit sehr gut ankamen, kann man sagen, also es war in der Bevölkerung auch so gesehen.
Während das Zwei-Blöcke-System in der Legislaturperiode von 2006 bis 2010 in leicht veränderter Gestalt weiter bestand, setzte danach eine Fragmentierung des Parteiensystems ein. Die Veränderungen waren dramatisch, bis zur heutigen Lage mit einer starken Polarisierung. Dies zeigt sich etwa darin, wie die populistischen Regierungsparteien und die Oppositionsparteien heute miteinander umgehen. Das Kabinett von Premier Andrej Babiš besteht aus Anno, der Rechtsaußenkraft Freiheit und direkte Demokratie, kurz SPD, sowie der Autofahrerpartei Motoriste Sobie. Ich bin im Büro der tschechischen Abgeordneten Katarina Demetraschvili von der Piratenpartei. Sie ist mit 23 Jahren eine der jüngsten Parlamentarierinnen und zog bei den Wahlen im vergangenen Oktober erstmals ins Abgeordnetenhaus ein. Heute wartet auf Sie ein Tag mit einer Plenarsitzung. Ich frage Sie, was auf dem Programm steht und wie sie sich vorbereitet hat. Tak moje otázka je, co vás očekává na dnešní schůzi a jak jste si připravila?
Tak momentálně projednáváme ve sněmovně novelu zákona o podpoře bydlení.
Derzeit verhandeln wir im Abgeordnetenhaus das Gesetz über die Wohnbeihilfen. Es stammt von unserem Abgeordneten und ehemaligen Chef der Piratenpartei Ivan Bartoš, als er noch Minister für Regionalentwicklung war. Es geht um die Schaffung unterschiedlicher Kontaktzentren für Menschen in Wohnungsnot. Die derzeitige Regierungskoalition versucht, die Regelungen so abzuändern, dass sie, kurz gesagt, weniger Geld kosten. Zugleich will sie die Beihilfen kürzen. Darauf vorbereitet habe ich mich vor allem dadurch, dass ich mir die einzelnen Änderungen und Details weiterer Maßnahmen angeschaut habe, die es zur Bekämpfung der Wohnungsnot hierzulande gibt.
Die Übertragungen des tschechischen Fernsehens aus dem Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses zeigen häufig eine sehr zugespitzte Atmosphäre in der unteren Parlamentskammer. Wie empfindet Katarina Demetraschvili die Stimmung und welche Erwartungen hatte sie bei der Annahme des Mandats?
Ehrlich gesagt war es für mich eine Überraschung, dass hier immer noch eine grundlegende Höflichkeit funktioniert. Das heißt, dass sich alle hier im Haus zumindest grüßen, selbst die, die sich überhaupt nicht ausstehen können und in den Debatten heftig miteinander streiten. Denn wir müssen ja irgendwie gemeinsam funktionieren. Zugleich stimmt es, dass die Stimmung aufgeheizt ist, weil viele der Abgeordneten der Regierungskoalition keine Grenzen kennen. Selbst während der Debatten im Sitzungssaal werfen sie, vor allem uns weiblichen, meist jüngeren Abgeordneten, schreiend Beleidigungen an den Kopf. Natürlich sind wir dann verärgert und antworten gegebenenfalls, allerdings gemäßigt.
Wie gestaltet sich überhaupt die Zusammenarbeit mit der derzeitigen Regierungskoalition?
Ich habe erwartet, dass die Arbeit in der Opposition schwierig sein wird. Zugleich ist unsere Stellung noch einmal schwieriger, als ich gedacht habe. Denn die Regierungskoalition nimmt absolut keine Rücksicht darauf, dass so etwas wie eine Opposition überhaupt existieren darf. Wenn sie könnte, würde sie aus uns ihre Fußabtreter machen. Sie hört uns nicht zu und nur selten werden wir zu gemeinsamen Gesprächen eingeladen, zum Beispiel, wenn sie etwas in der ersten Lesung im beschleunigten Verfahren durch das Abgeordnetenhaus bringen will. Und wenn wir doch an den gemeinsamen Tisch geladen werden, werden unsere Anmerkungen und Einwände einfach übergangen.
Dass sich das Parteiensystem in Tschechien seit 2010 dramatisch verändert hat, hat indes mehrere Gründe. Es sind sowohl besondere Trends in den postkommunistischen Ländern als auch allgemeine Entwicklungen, die ebenso in Westeuropa beobachtet werden können. Hinzu kommen tschechien-spezifische Aspekte wie die Parlamentswahl 2010, die Ladislav Zabada als Erdbebenwahl bezeichnet. Mehrere etablierte Parteien verloren damals massiv an Unterstützung. Neue politische Projekte zogen ins Parlament ein und erstmals wurde deutlich, dass das bisherige Zwei-Blöcke-System ins Wanken kam. In der Folge entstanden zahlreiche weitere neue Parteien und politische Zusammenschlüsse, die teils auch in Regierungsverantwortung kamen. Aber nicht alle haben sich wirklich etablieren können. Zu jenen, die bis heute bestehen, gehören die liberale Top 09, die Piratenpartei oder auch die Bürgermeisterpartei STAN, vor allem aber die sogenannte Bewegung Anno des heutigen Premiers, Milliardärs und Oligarchen Andrej Babiš. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch ein Grundphänomen in den postkommunistischen Ländern, dem Fehlen von Volksparteien und der geringeren Mitgliederbasis.
Schon in den 90er Jahren haben viele Politikwissenschaftler die meisten politischen Parteien in Ostmitteleuropa als sogenannte Sofa-Parteien bewertet. Also es war nicht so schwierig, wirklich eine Partei von oben zu ausbauen, mit fast keinen Mitgliedern, mit fast keinen innerparteilichen Diskussionen über Programmatik, über ideologische Grundsätze und Grundprinzipien. Aber ich würde sagen, seit 2010 ist es noch schlimmer geworden. Die Parteien, die doch die Mitgliedbasis gehabt haben, sind schwächer geworden. Und wir haben wirklich viele neue, diese Challenger-Partys, sehr oft von einem politischen Unternehmer, sehr oft von einem Medieninhaber gegründet, sehr oft als die Parteien, die eigentlich mehr oder weniger als eine Privatpartei von diesem politischen Unternehmer gegründet waren.
Ohnehin haben tschechische Parteien traditionell deutlich weniger Mitglieder als etwa deutsche Volksparteien. Viele sind auch organisatorisch vergleichsweise schwach verankert und dadurch anfälliger für personelle Umbrüche oder neue politische Konkurrenz. Dadurch entstehen neue politische Projekte vergleichsweise schnell und verschwinden auch rasch wieder. Challenger-Partys sind die politischen Herausforderer der bisherigen klassischen Parteien. Allerdings sagt Sabada auch, dass diese Fragmentierung nicht überall in Mittel- und Osteuropa so stattfand, denn es gäbe zwei idealtypische Entwicklungsrichtungen in dieser Region.
Auf der einen Seite eigentlich Etablierung von einer dominanten oder sogar prädominanten politischen Partei. Das war Fidesz in Ungarn mit Viktor Orbán. Das war für eine Weile auch die Partei Smer von Robert Fico in der Slowakei. Auf der anderen Seite würde ich oder muss ich betonen, dass zum Beispiel in Slowenien und auch später in der Slowakei, mindestens seit 2010, können wir die ähnliche Fragmentierung beobachten mit der neuen Parteien, mit sehr starken, würde ich sagen, populistischen Rhetorik, mit sehr starken Antikorruptionsrhetorik.
Aber selbst im einst gerne als Transformationsmusterland gesehenen Tschechien hätten auch frühe Fehler zu dieser Entwicklung geführt, glaubt Petra Guasti. Und das würde etwa für Hörerinnen und Hörer in Ostdeutschland vertraut klingen, meint sie.
In den 90er Jahren ist nicht alles gut gelaufen in der Privatisierung. Es gab viele Korruptionsskandale, es gab Enttäuschung darüber, dass das Preis für die Demokratie eigentlich Sicherheit war, vor allem im Sozialsinne.
Die Fehler aus den 1990ern nahm und nimmt gerade Andrej Babiš mit seiner Anno aufs Korn. Sie ist seit 2017 die stärkste Partei in Tschechien, auch wenn sie 2021 keine Regierung zusammenstellen konnte. Das Akronym Anno steht dabei für Akce nespokojnih občanů, also Aktion unzufriedener Bürger. Man nennt sich nicht Strana, also Partei, sondern Hnutí, also Bewegung. Das mache zwar glauben, dass eine breite gesellschaftliche Strömung hinter Anno stehe, sei allerdings ein Marketingtrick, befinden sowohl Guasti als auch Zabada. Viel eher ist es mehr denn je die Partei eines einzigen Mannes. Politikwissenschaftler bezeichnen Anno häufig als populistische Partei. Gemeint ist damit vor allem der Anspruch, unmittelbar für die normalen Bürger gegen ein angeblich abgehobenes politisches Establishment zu sprechen.
Anno und Andrej Babiš sind zentral für das heutige tschechische Parteisystem, weil sie die alte Struktur politischer Konkurrenz grundlegend verändert haben. Anno hat die klassische Links-Rechts-Ordnung teilweise aufgebrochen und politische Konflikte stärker um Fragen von Kompetenz, Korruption, soziale Sicherheit und Anti-Establishment-Rhetorik organisiert.
Der milliardenschwere Unternehmer Babiš sei dabei nicht nur Parteivorsitzender, sondern das zentrale Symbol von Anno.
Innerhalb der Partei, wir wissen, also die Parteidemokratie ist nur im Maßen da, so dass die Partei nicht verboten wird. Aber viele Kommentatoren sprechen von Andrej Babiš nicht als Parteivorsitzender, sondern als Parteiinhaber.
In Deutschland wurde vor und nach den tschechischen Parlamentswahlen 2025 immer wieder gefragt, ob Babiš der tschechische Orbán und seine Partei Anno rechtspopulistisch sei. Doch Petra Guasti sagt:
Im wirtschaftspolitischen Bereich ist Anno, die hauptpopulistische Partei Tschechiens, keineswegs eindeutig rechts. Die Partei kombiniert so technokratische Steuerung, wirtschaftlichen Pragmatismus, aber auch sehr stark die Rhetorik von starken sozialstaatlichen Elementen.
Das sieht Zabada ähnlich und ergänzt.
Auf der anderen Seite eine politische Partei, die im kulturellen Sinne mehr rechtsorientiert ist, die sehr oft mit xenophobischen Rhetorik kommt, die sehr oft auch diesen regionalpopulistischen Ansatz betont. Ich würde sagen, eine sehr kluge populistische politische Partei oder Bewegung, die eigentlich zuerst die Demokratische Bürgerpartei verkleinert hat. Also ich würde sagen, fast eine Hälfte von der ehemaligen Wähler von der Demokratischen Bürgerpartei gewonnen und zuletzt dann auch ein wichtiges Teil von den linksorientierten Elektorat in Tschechien gewonnen hat. Eine politische Partei, die sich für die Öffentlichkeit präsentiert als eine Partei für alle. In diesem Sinne sehr populistisch.
Die Partei Anno hat also auch dazu beigetragen, dass die klassischen linken Kräfte mittlerweile in Tschechien politisch nicht mehr relevant sind. Der Todesstoß für die Sozialdemokraten war die gemeinsame Regierung.
Ich würde sagen, in 2017 hat Anno-Bewegung eigentlich die Sozialdemokraten beseitigt und es wurde dann die wichtigste linksorientierte politische Partei in Tschechien.
Die Koalition mit der Partei von Andrej Babiš bezahlte die ČSSD bei den Wahlen 2021 mit so hohen Verlusten, dass sie seitdem nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten ist. Die Wähler der klassischen linken Parteien, also auch der Kommunisten, verschwanden jedoch nicht, sondern wechselten zu Anno, die soziale Versprechen mit einer Anti-Establishment-Rhetorik verbindet. Linke Themen hätten indes noch weitere Parteien in ihrem Programm, sagt Petra Guasti. Sie nennt die Piraten und mit Abstrichen die Christdemokraten der KDU-CSL.
Das heißt, wirtschafts- und sozialstaatliche Themen sind eigentlich durch viele vertreten, aber nicht mehr auf diese klare Rechts-Links-Parteispektrum.
Eine weitere spezielle Entwicklung sind die Wahlbündnisse, die mindestens seit den vergangenen beiden Wahlen zum Abgeordnetenhaus zahlreiche Parteien miteinander geschlossen haben. So etwa tat sich die Demokratische Bürgerpartei mit der Top 09 und den Christdemokraten zum Bündnis Spolo gemeinsam zusammen und plant dies laut Marek Bender auch wieder für die im Herbst anstehenden Kommunalwahlen in Prag.
Bez koalice Spolu bychom určitě volby.
Ohne die Wahlkoalition Spolu hätten wir sicher die Wahlen 2021 nicht gewonnen und sogar auch in den Wahlen 2025 wären wir weit weniger erfolgreich gewesen. Diese Wahlkoalition hatte also eine tiefgreifende Bedeutung und meiner Meinung nach wird es gegen den konzentrierten Populismus von Andrej Babiš auch bei der nächsten Wahl wieder nötig sein, sich irgendwie zusammenzuschließen. Wenn man an die Legislaturperiode 2017 bis 2021 zurückdenkt, hatten die Parteien der damaligen Opposition, die Piraten, Stan und die Christdemokraten, Top 09 und wir Bürgerdemokraten, zusammen fast genauso viele Stimmen wie Andrej Babiš. Diese Zersplitterung hilft in unserem Wahlsystem nicht. Man muss die Kräfte irgendwie bündeln.
Auf diese Weise ist laut Zabada ein neuer Block entstanden mit der entsprechenden Reaktion auf der anderen Seite. Das heißt einem Zusammenschluss der Partei Anno, der rechtsradikalen SPD, des Parlamentsvorsitzenden Tomio Okamura und der Autofahrerpartei Motoriste Sobie, einer rechtslibertären und EU-skeptischen Protestpartei, die sich ursprünglich vor allem gegen klimapolitische Regulierungen und Verbote im Verkehrsbereich positionierte.
Die Blocklogik stabilisiert das System. Auf der anderen Seite, diese Blocklogik führt die ideologische Polarisierung, die ich als eine nützliche und demokratische Polarisierung verstehe, wir brauchen eigentlich die Alternativen in Politik, in eine affektive Polarisierung. Und in dieser affektiven Polarisierung haben wir nicht ein normales demokratisches Wahlkampf dann und eine demokratische politische Diskussion, sondern eine Diskussion, wo man die andere Seite, den anderen Block, als nicht nur einen Gegner nennt und versteht, aber als eine Bedrohung von der künftigen Entwicklung.
So werde die Polarisierung auch in die Gesellschaft getragen, urteilt der Politologe. Obwohl sich das aktuelle tschechische Parteiensystem bisher nur gut 35 Jahre lang entwickeln konnte, ist ein Vergleich mit Deutschland aufschlussreich. Ladislav Zabata beginnt als erstes.
Allgemein würde ich sagen, wir haben keine 80-jährige Tradition eines demokratischen politischen Systems. Wir haben leider keine politischen Parteien, die mindestens in der Vergangenheit eine breite Mitgliedschaft gehabt haben. Wir haben auch, würde ich sagen, keine Tradition von engen Verbindung zwischen den politischen Parteien und den gesellschaftlichen Gruppierungen.
Das heißt, die Parteien hierzulande wüchsen nicht aus der Gesellschaft heraus, so Zabada. Das gelte aber ebenso für die neuen politischen Herausforderer, die in Deutschland entstanden seien, fügt der Experte an. Zugleich warnt er davor, die Unterschiede übermäßig zu betonen und Parallelen zu übersehen.
Doch würde ich sagen, dass die Entwicklung in Westeuropa inklusive Deutschland zeigt, dass viele Ansätze, viele, würde ich sagen, Charakteristiken von diesen postmodernen oder jetzigen politischen Parteiensysteme sehr ähnlich sind und dass man nicht immer und ständig mit diesem postkommunistischen Charakter von unseren, ich denke, tschechischen oder auch slowakischen, polnischen oder ungarischen Parteien und politischen Systeme rechnen soll. Und dass man auch über diese allgemeinen Prozesse von Entfremdung, von der Individualisierung und Atomisierung der Gesellschaft und auch Parteiensysteme nachdenken muss.
Insofern sieht Zabada die Entwicklung hierzulande als eine Art Warnung für die Staaten in Westeuropa. Dem kann auch Petra Guasti zustimmen und adressiert unmittelbar die Parteien in Deutschland.
Sie sollen Tschechien nicht als exotische Ausnahme betrachten, sondern auch als mögliches Zukunftsszenario. Mit Ausnahme der Linken verlieren alle deutsche Parteien mittlerweile Mitglieder und langfristige Wählerbindung. Und die klassischen Volksparteien sind in Deutschland noch deutlich stärker als in Tschechien, organisatorisch, finanziell, gesellschaftlich. Aber auch dort erodiert die traditionelle Transmissionsriemen. Und die deutschen Parteien haben wahrscheinlich noch Zeit, aber ich würde sagen nicht viel, vor allem die Sozialdemokratie nicht viel, um sich zu ändern und in der Sinne, dass die zurück an die Welle gehen.
Das war 6x Tschechien. In dieser dritten Staffel blicken wir auf die Themen Arbeitsmigration, Rechtsextremismus, Parteienlandschaft und Gesundheitsversorgung. Außerdem, was ist Tschechiens Rolle im Visegrad-Format und warum wird weiter auf den Atomausbau gesetzt? 6x Tschechien, Staffel 1 bis 3. Überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform weiter. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.